Als es 1495 aus der Taufe gehoben wurde, lebten die Menschen noch in einer Welt, die mit Bürgerrechten und Gewaltenteilung nicht wirklich etwas zu tun hatte. Und doch ermöglichte das Gericht für Fürsten und Untertanen einen Zugang zu ihrem Recht.
Gude!
Ein Gude!
Obacht! Obacht! Lass mich!
Was ist denn heute wieder los auf der Gastmann?
Nein, derzeit haben sie noch nicht räumend hochgebaut.
Schöne Äpfle, Madame, ein Bimmelchen für Sie. Äpfle, frische Äpfle.
Ein Motzwerk hier heute.
Mama, krieg ich Hartkäse?
Eis, du hast grad dick Suppe.
Hier, mach's gut. Schluss aber, Schluss der.
Oh, mach's gut, viel Spaß.
Und damit herzlich willkommen bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Alexander Maser.
Und ich bin Felix Burkhardt. Und ich habe gleich mal zu Beginn eine Frage an dich. Schwörst du, dass du bei History stets nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen hast?
Ich denke doch. Also jetzt drauf zu schwören, das finde ich jetzt doch ein bisschen prinzipiell, aber muss das jetzt, machen wir das jetzt vor jeder Folge? Was los?
Nein, nicht doch, natürlich nicht. Und zu deinem Glück sind Podcaster auch nicht wirklich dazu berufen, Eide abzunehmen.
Ja, also ich meine, wir sind der Wahrheit verpflichtet und versuchen das, aber ich bin schon auch ein bisschen froh darüber, dass du hier nicht zu Gericht über mich sitzt, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen schon.
Niemals. Käme mir nicht in den Sinn. Aber trotzdem ist Gericht ein sehr gutes Stichwort, denn heute reden wir mal über eins meiner und ich glaube auch deiner absoluten Lieblingsgerichte aus vergangenen Tagen.
Quellkartoffel und Dup-Dup.
Fast. Ein bisschen mehr Suche nach der Gerechtigkeit, ein bisschen weniger Dup-Dup. Bei History geht es heute um eine richtige hessische und deutsche Institution, die über mehrere Jahrhunderte hinweg auf höchster Ebene Recht gesprochen hat und uns auch heute noch stark beeinflusst. Das Reichskammergericht. Eine ausgewiesene Expertin dazu haben wir auch eingeladen. Es soll uns an nichts mangeln, also keine Sorge, wir machen es uns schmackhaft.
Dann immer guten Appetit. Jetzt wäre natürlich mal wieder ein schöner Zeitpunkt, um die Frage erneut an dich zu richten, ob Jura nicht insgesamt wahnsinnig trocken ist.
Auf jeden Fall, ich danke dir. Da würde ich jetzt ganz frech mit einem "Es kommt darauf an" antworten, denn so furchtbar ist das Fach ja eigentlich gar nicht.
Und der geneigte Jurist legt sich auch ungern fest an der Stelle, glaube ich.
So ist es. Das muss uns heute aber zum Glück auch gar nicht so sehr berühren, denn wir wollen ja nicht so viel verstaubte Gesetze wälzen, sondern vielmehr schauen, was man über die Jahrhunderte so aus dem Recht gemacht hat. Und wo könnte man da besser schauen als bei obersten Gerichten? Recht und Gerechtigkeit werden in Einklang gebracht. Der Wille des Gesetzgebers trifft auf die harte Realität des Einzelnen. Falls, was zuvor offen war, wird endlich gelöst.
Ja, vielleicht nicht Jurist, vielleicht eher Poet an der Stelle. Du gibst dir auf jeden Fall redliche Mühe, es uns schmackhaft zu machen. Aber ehe du jetzt allzu sehr ins Schwärmen kommst, du hattest ja eben schon erwähnt, dass wir heute das Reichskammergericht unter die Lupe nehmen wollen. Ein sperriger Name für etwas, womit die meisten wohl noch nicht so viel in Berührung gekommen sind. Ich persönlich auch noch nicht. Aber wieso ist es denn trotzdem höchste Zeit, dass es auch bei History mal zu seinem Recht kommt, das kurzgesagte RKG?
Da bieten sich eigentlich gleich mehrere Antworten an. Zunächst mal hat das Reichskammergericht nicht nur einen klangvollen Namen, sondern war auch zu Beginn und zum Ende seiner Existenz im Hessenland angesiedelt. Zuerst in Frankfurt, zum Schluss in Wetzlar. Dann, das kann man nur immer wieder betonen, hatte es in verschiedenen Rechtsgebieten den Status des höchsten Gerichts des Heiligen Römischen Reiches. Mit was genau es sich befasste, werden wir noch sehen. Und nicht zuletzt sei erwähnt, dass das RKG für einige prominente Charaktere eine Station auf ihrem Lebensweg war. Auch für so manchen bekannten Hessen.
Na, dann steigen wir doch endlich mal ein, Felix, du alter Jurist. Vielleicht müsste man eigentlich vor diese ganze Folge den Disclaimer Rechtsgeschichte mit Burkhardt irgendwie einbinden. Aber gut, Felix, was war es denn eigentlich, das Reichskammergericht? Oder anders gefragt, wer kam denn wann und warum auf die Idee, dieses RKG einzurichten?
Ja, fast so schön wie der alte Zivilrechtsmerksatz, wer will was von wem woraus. Aber du hast recht, fangen wir vorne an. Und vielleicht am ehesten mit dem Warum. Wir drehen dazu mal etwas am Rad der Zeit und gehen zurück ins Mittelalter. Selbstverständlich gab es zu allen Zeiten ein Bedürfnis, auch in der feudalen Gesellschaftsordnung, Streitigkeiten aus sämtlichen Bereichen des Rechts zu regeln. Sei es mit Blick auf Familie, Ehe und Erbe, sei es im Handel, sei es bei Abgaben und Steuern, sei es bei Zwist um Land und Besitz und so weiter und so fort. Vom Recht im heutigen Sinne kann dabei natürlich nur sehr begrenzt gesprochen werden und von einem Rechtsstaat sicher noch weniger. Aber doch war völlig klar, dass in letzter Instanz nur einer zu entscheiden hatte, der Monarch. Denn wenn eine himmlische Legitimation für die eigene Herrschaft besteht, Stichwort Gottesgnadentum, dann hat man das letzte Wort. Dabei ist sicherlich zu erwähnen, dass auch die Kirche noch eine massive Macht ausübte, wodurch es immer mal wieder zu Reibereien kam. Und da werden wir auch im Laufe der Folge drauf zu sprechen kommen. Aber doch war ziemlich unstreitig, dass der Monarch viele, um nicht zu sagen die meisten, Rechtsauseinandersetzungen an sich ziehen oder diese zur Entscheidung angetragen bekommen konnte. Und noch einmal sei es ganz klar gesagt, das stellt das Verhältnis von weltlicher und kirchlicher Macht jetzt sehr, sehr vereinfacht dar und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit den Differenzierungen sind schließlich ganze Bibliotheken gefüllt worden.
Ja, das ufert dann aber auch vielleicht auch ein bisschen aus und wir schauen uns die Zuständigkeiten auch nachher noch etwas im Detail an. An der Stelle gehen natürlich Grüße auf jeden Fall raus an alle kirchenrechtlich Interessierten von euch da draußen und an Heinrich IV. So, aber Felix, jetzt konnte ja nun auch in der mittelalterlichen Gesellschaft der Monarch, konkret auf deutschem Boden zum Beispiel der König und oder Kaiser, nicht alle Fälle persönlich entscheiden. Es musste also Abhilfe geschaffen werden. Wie sah das denn konkret aus?
Recht einfach, Stellvertretung. Man setzt eine Institution ein, die im Namen des Herrschers verhandelt und Recht spricht. Für das Heilige Römische Reich beispielsweise setzte Friedrich II. Im Jahr 1235 einen sogenannten Hofrichter ein. Diesem war eine Art früher Gerichtsapparat zugeordnet. Und auch abseits wurden mit der Zeit in verschiedenen Territorien sogenannte Hofgerichte eingerichtet. Das für das ganze Reich zuständige Hofgericht, noch ohne festen Sitz, wurde dann 1451 durch das Königliche Kammergericht abgelöst, aus dem 1495 dann eben das Reichskammergericht hervorging.
Das war jetzt natürlich nur ein sehr kurzer Überblick über den Weg hin zum RKG. Aber was wir schon mal festhalten können, spätestens ab dem 15. Jahrhundert etabliert sich nun der Begriff Kammergericht. Das bezieht sich nicht darauf, dass man in besonders kleinen Räumen getagt hätte, sondern auf den Grundsatz der nicht öffentlichen bzw. geheimen Verhandlung, also in Kammer oder in Kamera. Da sieht man beispielhaft einen gewaltigen Unterschied zum modernen Prozessrecht, in dem der Öffentlichkeitsgrundsatz ja von großer Bedeutung ist. Das weiß auch der Laie. In den meisten Verhandlungen heutzutage gilt schließlich, dass die Öffentlichkeit grundsätzlich Zugang haben muss, aber das nur am Rande. Fakt ist, dass der Begriff Reichskammergericht sich heute durchgesetzt hat, nachdem mit der Zeit verschiedene Bezeichnungen im Umlauf waren, die aber immer wieder auf Inkamer, also die Geheimhaltung, verwiesen.
Ich bin immer wieder froh, dass wir hier einen echten Lateiner haben.
Ja, da kann man froh sein. Gut, Wortwitz, Ende. Entschuldigung, der konnte ich mir jetzt nicht verkneifen an der Stelle.
Ei.
Aber Felix, wo wir das jetzt mit dem Namen geklärt und festgestellt haben, dass es nun mal ganz grundsätzlich Gerichte braucht, wie kam denn das so richtig in Gang, das Reichskammergericht?
Das gucken wir uns doch mal direkt an, am besten von vorne. Sachverhaltsklärung.
Ja, und das müssen wir zum Glück nicht gänzlich alleine machen, denn wir haben gemeinsam das Reichskammergerichtsmuseum, ist übrigens ein wunderbares Wort für Galgenmännchen, in Wetzlar besucht.
Reichskammergerichtsmuseum.
Reichskammergerichtsmuseum. Da kommt niemand drauf. Wir waren also in Wetzlar im Reichskammergerichtsmuseum und haben uns dort mit der Historikerin Lena Frewer unterhalten dürfen und können. Lena beschäftigt sich seit vielen Jahren ausführlich mit Rechtsgeschichte, insbesondere mit der ehemaligen Reichsgerichtsbarkeit und in diesem Zusammenhang selbstredend auch mit dem RKG. Wir nehmen euch heute also mit auf unsere kleine Tour mit Lena, die sich die Zeit genommen hat. An dieser Stelle schon mal einen großen, großen Dank für die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Und wir hören einfach mal rein, wie alles so seinen Anfang nahm.
Das Museum versammelt heute im Prinzip die ganze Geschichte des Reichskammergerichts. Wir haben hier einen Raum zu den Ursprüngen des Reichskammergerichts und der Gründungszeit. Da gehen wir jetzt mal rein. Hier gibt's viele Bücher, viel auf Latein, aber auch ein paar wichtige Akteure, die in der Anfangszeit des Reichskammergerichts bedeutungstragend waren. Zum Beispiel hier direkt das Gemälde von Kaiser Maximilian dem Ersten, der so ein bisschen als Gründer des Reichskammergerichts in die Geschichte eingegangen ist. Der hat das Reichskammergericht aber eigentlich gar nicht so sehr gewollt. Das war eher eine Veranstaltung der Fürsten. Ansonsten haben wir hier noch die Grabplatte von Götz von Berliching. Man sieht ihn hier, wie er auf seiner eisernen Hand kniet und so die in der Rüstung kleidet, die Hände gefaltet hat. Und direkt daneben natürlich die Ausgabe von Goethes Götz von Berliching, also sozusagen die popkulturelle Verarbeitung von der Fehdeproblematik 15. Jahrhundert, die auf der Ursprung war der Gründung des Reichskammergerichts. Ja, wir haben ja im 15. Jahrhundert ja im Grunde das Faustrecht des Adels, was eskaliert ist. Und das Reich ist im Grunde im Spätmittelalter in eine ziemliche Sicherheitskrise gerutscht. Denn die Adligen, die sozusagen das Recht hatten, ihre Konflikte um Erbe oder Grenzstreitigkeiten mit dem Schwert auszutragen, die haben das im 15. Jahrhundert auf die Spitze getrieben und dann auch ganze Kriegszüge veranstaltet. Die hatten dann Söldnerheere angeheuert und das war eigentlich eine Sicherheitskrise für das ganze Reich, weil in den Territorien einfach ihre Instabilität reklamiert hatten beim Kaiser und die hatten eben die Befürchtung, dass sie einfach die Kontrolle verlieren. Und da gab es schon ganz früh im 15. Jahrhundert Bestrebungen zu sagen, das Fehderecht muss reformiert werden, Fehde darf nicht mehr legitimes Mittel zum Konfliktaustrag sein und wir müssen diese ganzen Konflikte, die mit Fehde ausgetragen werden, als Landfriedensbruch kriminalisieren. Und so ist dann 1495 mit dem ewigen Landfrieden dann das Reichskammergericht gegründet worden. Und das war eigentlich ja in jeder Hinsicht eine progressive Institution. Wir gehen jetzt mal hier an dieses übersichtliche Schaubild mit den ganz vielen Wappen und Karten und Kreisen. Denn das Reichskammergericht war dann bis 1806 eines der beiden höchsten Zivilgerichte im Reich. Also Zivilgericht, ganz wichtig. Alles, was Kriminalität war, hatten die Länder sozusagen unter sich dann verhandelt in ihren Gerichten. Und das Reichskammergericht sollte das höchste Zivilgericht im Reich sein und damit auch das ganze Reich geografisch, aber auch politisch abbilden. Wir haben hier so eine Karte mit den Reichskreisen, also im Grunde Vorläufe der heutigen Bundesländer. Hessen sehen wir hier auch. Das ist der Reichskreis hier, diese gepunktete. Kassel-Frankfurt sieht man noch gut, also die Umrisse kann man auch gut erkennen. Und ja, diese Reichskreise waren im Grunde Organisationseinheiten, die dafür da waren, die Richterstellen zu besetzen. Das sehen wir dann hier mit diesen Wappen, also dieses Richterkollegium, das war im 16. Jahrhundert, waren das ungefähr 24 Leute plus Vorsitzender. Und im 18. Jahrhundert hier haben wir dann insgesamt 27 Richter plus Vorsitzender.
Wir sehen also ein paar erste Eckpfeiler. Das Reichskammergericht war Kaiser Maximilian I. ein Stück weit von den Fürsten abgerungen worden, um sich stärker zu positionieren, stellte aber auch untereinander ein Instrument zur Friedenssicherung dar. Es sollten dem Gericht gewisse, aber eben nicht alle Zuständigkeiten in letzter Instanz übertragen werden, was sich schließlich auch in einer Gerichtsordnung niederschlug. So ein Verfahren will ja geordnet sein. Und dann ist auch klar, dass die Richter nicht einfach in Anführungszeichen von oben eingesetzt werden konnten, sondern auch hier viele Interessen zu berücksichtigen waren.
Ja, gerade auch konfessionelle, wenn man bedenkt, dass nur wenige Jahre nach der Etablierung des Gerichts die Reformation in den deutschen Landen Einzug hielt und dementsprechend die Landesherren unterschiedlichen Bekenntnisses auch ihre, jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, Leute als Richter vertreten sehen wollten. Und noch etwas ist interessant. Man einigte sich auf Organisationsgrundsätze und gewisse Kriterien, die potenzielle Richter zu erfüllen hatten. Am RKG gab es also von Anfang an keine Laienrechtsprechung, sondern einen gewissen Grad an Professionalisierung. Dazu noch einmal Lena.
Wir haben am Reichskammergericht auch ganz normal Richter, Anwälte, die Berufsgruppen, die man so kennt. Wichtig ist aber hier, dass es hier ein Spruchkollegium ist. Also wir haben das Konzept, dass es ein Richterkollegium gibt. Alle Richter sind gleichgestellt und sitzen in Senaten. Da sind immer 4 bis 8 Leute drin, je nachdem, teilweise thematisch aufgestellt. Und die haben dann über den einzelnen Fall beraten. Und ja, wichtig ist eben, dass alle Richter die gleichen Befugnisse hatten. Also Beisitzer werden die deswegen auch genannt. Und die Anforderungen sind im Grunde ziemlich progressiv, wenn man sich jetzt die frühe Neuzeit an sich anguckt, weil am Reichskammergericht war es anders als bei anderen Gerichten teilweise vorgeschrieben, dass die ein Jurastudium abgeschlossen haben mussten. Das musste man nicht immer, je nachdem, an welchem Gericht man eben tätig war. Und die mussten nachweisen, dass sie beide Rechte studiert haben, also kirchlich und weltlich. Das passt dann auch ganz gut zu dem Thema, dass das ganze Reich abgebildet sein muss. Und das waren im Grunde die juristischen Experten, die dann eben auf der obersten Ebene saßen. Und die mussten auch ein richtig formelles Bewerbungsverfahren durchlaufen. Die mussten Fragebogen ausfüllen, dann da vorstellig werden, Bewerbungsgespräch. Und die mussten ein Probegutachten einreichen, eine Relation, die dann bewertet wurde. Also der wurde nicht nur die persönlichen Dinge wie Abstammung oder finanzielle Ressourcen abgefragt, sondern halt auch, ob die inhaltlich das entsprechend drauf hatten. Und das ist eigentlich ziemlich bemerkenswert, denn das wurde schon 1495 eingeführt und blieb dann wirklich bis 1806 so bestehen, dieses Verfahren. Und so konnte man eigentlich über die ganze Zeit eine Qualitätssicherung sicherstellen. Klar, Korruption, solche Geschichten kann man nie ganz ausschließen, aber man hat einfach ein verlässliches Verfahren gehabt. Und das ist für die Zeit eigentlich schon ziemlich bemerkenswert, dass es sowas gab. Also das ist im Grunde die juristische Elite des Reiches, die sich hier abbildet. Und das versuchte man dann eben auch darzustellen. Vor allem, weil das Reichskammergericht ja auch im 16. Jahrhundert, Stichwort Konfessionalisierung, ganz unter Beschuss stand. Also die evangelischen Reichsstände hatten eigentlich bis 1555 das Gericht im Grunde nicht akzeptiert, weil bis dahin keine protestantischen Beisitzer erlaubt waren. Und dieser Frieden kehrte dann erst 1555 ein.
Gut, da haben wir es also, unser Reichskammergericht. Sicher noch nicht so modern wie ein heutiges Gericht, aber doch mit vielen verständlichen und auch teilweise fortschrittlichen Ansätzen. Aber wo packt man es denn nun hin, ist die Frage. Oder anders, wo, wenn nicht in Hessen, soll eine solche bedeutsame Institution wie das RKG denn eigentlich sitzen?
Völlig richtig. Und deswegen sollte also die Reichsstadt Frankfurt am Main Tagungsort des Gerichts sein. Die Stadt, die im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit ohnehin immer mehr an Bedeutung gewann, nicht zuletzt durch ihren Status als Wahl- und Krönungsort zahlreicher römisch-deutscher Könige und Kaiser. Aber das nur am Rande. Und jetzt gibt es ja eigentlich kaum etwas weniger Spannendes, als sich mit einem Tagungsort auseinanderzusetzen. Aber hier lohnt es sich doch.
Absolut, denn bis zur Etablierung des RKG 1495 war es Usus, dass die oberste Gerichtsbarkeit dort zusammentrat, wo der König bzw. Kaiser Hof hielt und Recht sprach. Einige erinnern sich vielleicht noch an die Vokabel Reisekaiser, mit der zahlreiche römisch-deutsche Herrscher beschrieben wurden und die hier also eine ganz praktische Dimension entfaltet. Durch die Ablösung des Gerichtssitzes vom Aufenthaltsort des Monarchen wurde das Gericht selbst gestärkt, was ein Erfolg für die Reichsstände war. Einer von nur mehreren Kompromissen, die seinerzeit Maximilian dem I. abgerungen worden waren.
Und auch der Ort selbst war ein Gewinn für die Fürsten und anderen Mächtigen im Reich. Da die Kaiser nicht selten der Habsburger-Dynastie entstammten, hielten sie sich verhältnismäßig oft in Österreich bzw. ihren Stammländern auf. Da waren sie natürlich recht schwer greifbar und um zu seinem Recht zu kommen, musste man unter Umständen sehr weite Wege gehen. Da lag Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes für die meisten näher, im Herzen von Europa eben. Darüber hinaus war es verschiedenen Reichsständen nun stärker als früher gestattet, Verfahrensbeteiligte an das oberste Gericht zu entsenden. Aber wir kommen gleich nochmal drauf zurück, wie sich so ein Prozess im Einzelnen entfaltet hat.
So sei es. Aber Felix, sag doch mal, nach 2 Jahren war die Pracht und Herrlichkeit ja schon wieder vorbei. Also 1497 zog das RKG nach Worms um, wo auch schon seine Vorgängerinstitution getagt hatte. Wie kam es denn dazu? Wie kann man, also es will mir nicht in de Korbenei, wie kann ein Gericht nicht in Frankfurt sein?
Ei, es ist wohl nicht alles damit zu erklären, aber man kann festhalten, dass das Gericht in Frankfurt nicht ganz unumstritten war. Sicherlich kann man es einerseits als Ritterschlag betrachten, eine solche Einrichtung bei sich in der Stadt zu haben. Andererseits muss man sich klar machen, dass hier ein Stück weit verschiedene Philosophien aufeinanderprallen. Die Frankfurter pochten schon damals sehr stark auf ihre Selbstverwaltung und eine Art Volksherrschaft innerhalb ihrer Stadtgrenzen, wohingegen das Reichskammergericht, wir haben es gehört, letztlich der verlängerte Arm eines feudalen Systems war, auf das man gerade nicht so viel Lust hatte. Dazu kommt, dass Menschen untergebracht und verpflegt werden wollen, man muss Tagungs- und Arbeitsräume haben und der Platz ist in so einer mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Stadt ohnehin knapp. Größere Probleme scheint es zwar nicht gegeben zu haben, also nicht den einen großen Auslöser, aber so richtig warm wurde man wohl nicht miteinander. Außerdem war man Messestadt, die Kaiser kamen ohnehin vorbei. Es ging in Frankfurt einfach auch ohne das Reichskammergericht.
Ist also die Frankfurter Zeit nur eine Randnotiz bzw. gar ein Schuss in den Ofen gewesen?
Ja, gute Frage, Herr Kollege. Auslegungssache. Durch die Zeitkürze schon ein wenig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass eben hier die mehrhundertjährige Geschichte des Reichskammergerichts ihren Anfang nahm und einige Parameter sich seit der Frankfurter Zeit durchziehen. Da wäre einmal die Lage in der Mitte der damals deutschen Länder. Die auch wenn das Gericht wandert, dem Wesen nach doch beibehalten wird. Gerade die Reichsstände festigen damit ihre Position und ihren Rechtszugang gegenüber dem Kaiser. Man könnte über ein sehr frühes föderales Element in diesem Reichsgebilde sprechen. Lena hatte es ja angerissen. Und dann muss man schließlich auch festhalten, dass sich seit seiner Einrichtung für das RKG das Schicksal durchzieht, dass es zwar gebraucht und genutzt, aber nirgendwo so richtig geliebt wird.
Tja, ja, die Liebe ist am Ende nicht einklagbar.
Wohl wahr. Aber wie es dann nach Frankfurt weitergeht, dazu haben wir auch wieder Lena gefragt.
Dann ist das Gericht dann eben ganz oft umgezogen im 16. Jahrhundert, weil die Protestanten dann immer eingeschritten sind und das nicht akzeptiert hatten und so. Also es musste dann sehr oft umziehen. Da haben da jetzt hier mal so eine kleine Auswahl, zum Beispiel Augsburg, Konstanz oder Regensburg. Also vor allem süd- und westdeutsche Städte. Das liegt einfach daran, dass die Verkehrswege da besser waren und auch der Norden nicht so dicht besiedelt war. Und im Norden des Reiches gab es auch noch mal andere Gerichte, die dann konkurriert haben, so Wismarer Tribunal oder so. Also deswegen war es eigentlich im Grunde eine süddeutsche Veranstaltung. Und wichtig war eben auch, dass die Reichsstädte sozusagen die Religionsinfrastruktur bereithalten mussten. Denn gerade nach 1555, wenn also alle drei Konfessionen Richter und Anwälte sein durften, musste die Stadt sicherstellen, dass auch alle drei eine Kirche haben, die die dann eben vor Ort auch besuchen können. Da hat sich Wetzlar extrem angeboten, denn Wetzlar hat den Simultandom. Da können also Katholiken und Protestanten dann sozusagen dieselbe Kirche, nicht gleichzeitig, aber ne, nutzen. Letztlich war es auch sinnvoll, dass man zum Beispiel eine jüdische Gemeinde auch hatte mit einer Synagoge. Juden durften zwar nicht hier arbeiten als Richter oder Anwälte, aber die waren oft Parteien. Also war es schon wünschenswert, dass auch diejenigen dann entsprechend ihre Religion ausüben konnten. Spannend ist auch, dass Juden einen extra Schwur schwören durften als Parteien. Also normalerweise muss man ja auf die Bibel schwören und die dann eben auf die Tora. Also das ist eben auch ein ganz spannender Aspekt, dass die eigentlich als Parteien auch direkt integriert wurden und das wurde dann eben auch an die Bedürfnisse angepasst. Genau, also Wetzlar war dann letztlich 1689 dann der Standort der Wahl. Speyer wurde zerstört im Pfälzischen Erbfolgekrieg und da musste eigentlich ziemlich schnell eine Lösung her. Also das konnte man jetzt nicht groß vorhersehen, dass die ganze Stadt zerstört wird. Und da hat man sich also auf die Suche gemacht nach einem neuen Standort. Und das ist dann so passiert, dass man das ausgeschrieben hat auf dem Reichstag. Und da waren ja die Reichsstände vertreten mit ihren Stimmen und Sitzen. Und da wurde dann darüber diskutiert, gut, wir brauchen jetzt einen neuen Standort. Und dann haben die eine offizielle Ausschreibung gemacht, da konnten die Städte sich drauf bewerben im Prinzip. Und das wurde dann auf dem Reichstag dann diskutiert, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Und Wetzlar hat das dann ziemlich forciert und hat sich sehr darum bemüht, das zu kriegen. Denn Wetzlar war im ausgehenden 17. Jahrhundert in einer ziemlichen Wirtschaftskrise. Und die hatten sich dann mehr Einnahmen erhofft durch diesen Gerichtsstandort. Das ist erstmal auch aufgegangen. Aber nachhaltig war das Ganze jetzt nicht, weil diese Kameralen, also diejenigen, die am Gericht gearbeitet haben, plus ihre Familien, die hatten Steuerbefreiung, weshalb die Stadt weniger von denen eingenommen hat. Die Stadt musste denen auch Grundstücke teilweise zur Verfügung stellen. Also es war jetzt auch nicht unbedingt immer leicht, das den Bürgern vor Ort zu vermitteln und dass da jetzt ganz viele kommen, die jetzt hier sich ausbreiten dürfen dann mit ihren Familien. Das war immer ein Konfliktpunkt. Und was auch teilweise schwierig war, dass die Leute, die am Reichskammergericht gearbeitet hatten, wenn die Verfehlungen begangen hatten, dann durfte nur das Reichskammergericht über die entscheiden. Also die Stadt konnte denen eigentlich gar nichts, weil das eben Reichsbeamte waren. Das waren so ein bisschen die Nachteile an so einer Reichskammergerichtsbeherbergung. Und das hatten eben auch vielleicht auch andere Reichsstädte erkannt im 16. Jahrhundert. Deswegen wurde das dann eben schnell mal weggeschoben. Und Wetzlar hat sich dann aber eher im Gegensatz zu anderen Städten in früheren Jahrhunderten ziemlich proaktiv drum beworben, weil die halt eben die Einnahmen wollten. Das war für eine kurze Zeit vielleicht profitabel, aber auf lange Sicht eher nicht.
Also gut, jetzt haben wir schon über allerhand rund um das Gericht gesprochen. Wir haben es quasi eingekreist, aber sind noch nicht so ganz am Kern. Denn was das RKG mit der Zeit so konkret zu entscheiden hatte, das haben wir bis jetzt noch nicht so richtig eingefasst. Du sprachst ja eben über die Gerichtsordnungen durch die Zeit. Helfen die uns denn weiter an der Stelle?
Auf jeden Fall einmal die und weitere Texte, von denen heute auch noch viele im Museum zu besichtigen sind. Es gilt eben auch hier, der Blick ins Gesetz erspart dummes Geschwätz. Interessant ist allemal, dass die Prozesse, die angestoßen werden konnten, sehr vielfältig waren. Wir haben schon gehört, dass die Wahrung des Landfriedens eine der Kernaufgaben des Reichskammergerichts war. Der kann ja aber nun in verschiedener Weise gestört werden. Es gibt also die Möglichkeit, dass Landesherren bzw. Reichsstände beim Reichskammergericht etwa gegeneinander prozessieren.
Vielleicht müssen wir an der Stelle eine kleine Infobox einschieben, denn der Begriff Reichsstände ist jetzt schon mehrfach gefallen und es ist sicherlich nicht jedem wirklich klar, worum es sich da handelt. Also, kleine Infobox. Im Heiligen Römischen Reich, wo wir uns jetzt gerade befinden, also von circa 1489 bis 1806, sind die Reichsstände direkt dem Kaiser unterstellte Personen und Institutionen, die auch jeweils Sitz und Stimme im Reichstag haben. Im Grunde bildeten diese Reichsstände das politische Gegengewicht zum Kaiser und darunter waren Kurfürsten, Fürsten, Grafen und halt auch eben die Reichsstädte, die dort ihren Sitz und ihre Stimme hatten. Das heißt im Grunde also, dass, den Ball spiele ich jetzt wieder zurück aus der Infobox, diese Reichsstände, wenn die gegeneinander prozessierten, doch kann es sich durchaus um Kurfürsten gegen Reichsstädte handeln. Habe ich das richtig verstanden?
So ist es. Und die können eben also gegeneinander vorgehen, aber nicht nur das. Heute ist das Zivilrecht ja auch als bürgerliches Recht bzw. Privatrecht bekannt. Und das kommt eben daher, dass in viele Rechtsverhältnisse der Staat ja gar nicht direkt involviert ist, sondern die Privatleute bzw. Bürger miteinander im Clinch liegen und da eben was geregelt haben wollen. Da kann es ja beispielsweise um eine ganz normale Geschäftsstreitigkeit gehen.
Gut, also ein Bürgertum in dem Sinne entwickelt sich ja erst noch, da sind wir noch ein bisschen früh dran, aber es gab also auch die Möglichkeit, dass, sagen wir mal ganz plump, einfache Männer gegeneinander prozessiert haben. Also Frauen dürfte das nicht umfasst haben an der Stelle.
Ja, leider tatsächlich nicht. Aber so ist es, auch wenn dieses Verfahren damals den noch recht herabwürdigenden Begriff Untertanenprozess trug. Aber im Rückschluss heißt es eben doch auch, dass auch Untertanen gewisse Rechte hatten und durchsetzen konnten. Und Lena hat uns auch das nochmal ein bisschen eingeordnet, wer wie am RKG zu seinem Recht kam. Zu meiner Freude hat sie die juristische Relativierung schon verinnerlicht.
Kommt drauf an, aber die konnten in der Regel direkt hin appellieren. Zum Beispiel, wenn der Landgraf von Hessen gegen Thüringen prozessieren wollte wegen einer Grenzstreitigkeit, da konnte der direkt ans Reichskammergericht gehen. Was ja auch sinnvoll ist, weil als Territorium, da kommt ja darüber nichts außer der Kaiser. Also da gibt's ja keine Instanz, die da irgendwie zuständig wäre. Genau, und wegen Zuständigkeit, das haben wir jetzt mal probiert hier mit diesen ganz vielen Büchern darzustellen. Also wir haben hier so viele verschiedene frühneuzeitliche Rechtsordnungen, mal auf Deutsch, aber häufiger auf Latein. Also hier sind so verschiedene Rechtsordnungen, die eben wichtig waren. Zum Beispiel hier eine Abschrift vom Sachsenspiegel oder das preußische Landrecht haben wir auch noch oder ein Abdruck von dem ewigen Landfrieden oder ganz rechts der Corpus Juris Civilis oder nee, das Corpus Juris Civilis. Ich kann mir das nie merken von Kaiser Justinian. Also sozusagen das römische Recht hat hier ganz viel Einfluss gehabt und war im Grunde auch das Vorbild für die Prozessordnung hier am Reichskammergericht. Gleichzeitig, nur weil es ein Reichskammergericht gab, heißt es nicht, dass die ganzen anderen Rechtsordnungen, die es in den Territorien gab, also zum Beispiel das hessische Landrecht oder so, dass es dann nicht gilt, sondern das war einfach eine Pluralität und ein Nebeneinander von verschiedenen Ordnungen. Also man nennt das dann Normpluralismus zum Beispiel. Also das ist eben so diese Idee von diesem föderalen Reich in der Zeit. Es gibt zwar Instanzen, die ganz oben stehen und die obersten Gerichte sind, aber gleichzeitig haben die Territorien immer noch ihre eigenen Logiken und Ordnungen und Rechtstraditionen. Genau, also wir haben jetzt hier auch nur diese, also wenig so Kriminalkodizes, weil eben das Reichskammergericht einfach die Zivilgerichtsbarkeit abbildet. Also was hier ankam, war vor allem Eigentum, Grenze, Landfriedensbruch, Religionsfriedensbruch dann auch. Also wenn sozusagen Klöster überfallen wurden von Protestanten oder so. Also das, was an Kriminalität hier ankam, war im Grunde dann Rebellion oder sozusagen Majestätsbeleidigung, also Kriminalität gegen die staatliche Ordnung. Aber alles andere, also einfacher Mord oder Raub, das wurde dann eben bei den Territorialgerichten verhandelt, das ist nochmal ganz wichtig. Und spannend ist eben auch, dass Untertanen hier auch prozessieren durften. Für die war es dann eben die letzte Instanz. Vorbehaltlich aber natürlich, die mussten sich einen Anwalt leisten und so, also im Prinzip wie heute auch. Aber die hatten die Möglichkeit und das war eigentlich für 1495 auch schon ziemlich beachtlich, dass es das dann eben auch schon gab.
Nach längerer Reise mit mehreren Stationen fand sich das Gericht nun also in Wetzlar. Speyer war zerstört worden, zum Teil waren auch Akten unwiederbringlich verloren gegangen, aber es musste ja weitergehen, Lebe geht weiter, das galt schon damals. Ab 1689 ging das Gericht somit von Mittelhessen aus seiner Arbeit nach, verarztete sowohl Landesherren als auch Untertanen und versuchte seine eigene Stellung im komplizierten Gefüge des Heiligen Römischen Reiches zu festigen. Die Herausforderungen begannen allerdings schon damit, dass es zu Beginn an etwas ganz Banalem fehlte. Gebäuden.
Richtig, denn wie wir gehört haben, hatte sich Wetzlar durchaus darum bemüht, Sitz des RKG zu werden, war aber wohl logistisch nicht besonders gut darauf vorbereitet, als man tatsächlich 1689 durch einen Reichstagsbeschluss den Zuschlag erhielt. Zahlreiche Menschen mussten in Zeitkürze untergebracht werden, das Gericht brauchte einen Tagungsort und auch die Prozessparteien bzw. ihre Vertreter, die nur eine Weile in der Stadt zubrachten, mussten beherbergt werden. Ein Stück weit also auch wieder die Probleme, die es schon in Frankfurt gab und in den anderen Städten. Es hieß also, kreativ zu sein.
Ja, aber man darf sich dann auch schon fragen, wo die Grenze zwischen kreativ und unbeholfen verläuft. Denn am Anfang war wohl wirklich sehr wenig bis eigentlich gar nichts organisiert. Und damit sind wir wieder beim Gerichtsgebäude selbst. Man rettete sich von einer vorläufigen Lösung zur nächsten, aber nichts passte so richtig. Das dürfte auch ziemlich wesentlich damit zusammenhängen, dass sich niemand so richtig verantwortlich fühlte, jedenfalls finanziell nicht. Wir erinnern uns, die Kaiser hatten das Gericht in der Form eigentlich gar nicht haben wollen, sahen sich also auch nicht so wirklich veranlasst, in diese Institution nur auch noch Geld zu investieren. Die Reichsstände und Landesherren konnten dem Gericht zwar durchaus etwas abgewinnen, wie wir gehört haben, aber niemand hatte wirklich die Hand drauf und wollte folglich auch nicht mehr Geld reinstecken als unbedingt nötig. Und da insgesamt eine unabhängige bzw. teilunabhängige Justiz ja ohnehin ein Ärgernis für einen Monarchen ist, ja, kam nicht so richtig in Gang. Wetzlar selbst wollte ja aber auch eher verdienen, als oben noch draufzulegen.
Nichtsdestotrotz stellte man mit der Zeit fest, dass so auf Dauer kein Staat zu machen war. Denn die Situation brachte immer wieder neue Beschwerden, manchmal auch Possen mit sich. Über die alte Kammer am Domplatz beispielsweise, die zwischenzeitlich dem Gericht als Unterkunft diente, beschwerten sich mehrere Richter, dass nicht nur der Putz von den Wänden bröckele, sondern das Gebäude auch insgesamt so feucht sei, dass an den Innenwänden Moos wachse. Inwiefern hier allerdings Dichtung auf Wahrheit trifft, ist heute nicht mehr abschließend zu sagen.
Ja, da kann man auch noch einmal mehr sagen, ohne Moos nichts los. Da hätte man vielleicht besser was investiert. Gut, man rang sich dann aber schließlich doch noch dazu durch, einen Architektenwettbewerb durchzuführen, um dem RKG endlich eine angemessene Behausung zu ermöglichen. Und das Schöne ist, dass man auch davon heute noch Zeugnisse im Reichskammergerichtsmuseum sehen kann. Lena hat uns wieder etwas Besonderes rausgesucht, das einiges über die damaligen Überlegungen verrät.
Ja, dann haben wir gegenüber hier, das ist eigentlich mein Lieblingsobjekt, das ist ein Architekturmodell von einem Architekten namens Wiesenfeld. Der kommt hier auch ganz aus der Nähe, nämlich aus Laubach, genau. Und der hat in den 1750er Jahren dieses Modell angefertigt. Ja, im Grunde war das immer ein Problem, als das Reichskammergericht hier hingezogen ist. Man brauchte dringend ein Gerichtsgebäude. Man hatte einfach keinen Platz. Wenn man nach Wetzlar, in Wetzlar rumläuft, sieht man das. Viele kleine, enge Häuser, da passt das einfach alles nicht rein. Man brauchte schon wirklich auch ein großes, repräsentatives Haus. Und das hat der Herr Wiesenfeld hier gemacht. Und der hat also diesen Entwurf eingereicht. Also wir haben hier so ein Mansardendach, zwei Vollgeschosse. Und ja, wie viele Fenster? 6 mit seiner Kutscheneinfahrt, also schon auch beachtlich, außenliegendes Treppenhaus, auch recht modern. Und genau, der hat also dieses Gebäude hier eingereicht. Also man sieht hier im Erdgeschoss, das sind so niedrigere Fenster. Das Modell ist übrigens auch ganz schön detailreich gemacht. Also der hat hier wirklich auch die Parkettrosetten aufgezeichnet auf den Boden und der hat auch die Fenster. Das sieht man, wenn man so ein bisschen näher rangeht. Da ist auch hinten so eine Art Glas hinter bei den Fenstern, also da ist irgendwas und auch mit diesen Sprossen und so, also der hat das wirklich schon auch mit Liebe zum Detail gemacht. Und das Spannende ist eben, dass wir dieses Objekt überhaupt noch haben, denn eigentlich, also dieses Haus wurde nie gebaut und Architektmodelle, die wirft man ja normalerweise dann weg und das gibt's eben zufällig noch.
Ja, manchmal muss der Zufall helfen, wie auch hier. Zwar wurde der Entwurf nie realisiert, aber Wiesenfeld hatte sich eben doch einiges dabei gedacht.
Man kann also an dieser Gebäudestruktur einfach super gut erkennen, wie das Gericht gearbeitet hat. Also wir haben hier unten diese Kutschendurchfahrt, ne, da kommt man dann eben an, und diese niedrigen Fenster, das ist die Kanzlei. Also das ist im Grunde der Verwaltungstrakt. Da werden Schriftstücke aufgesetzt oder weggeschickt, kommt die Post an und so, also was man so kennt. Und im ersten Stock ist dann der Sitzungssaal an sich. Und da haben wir hier so eine Zweiteilung von dem Raum. Also das sieht man hier, wo das Parkett so ein bisschen aufhört. Und dahinter, das sind so diese zwei kleinen Türchen. Und das kann man sich so ähnlich vorstellen wie heute Gerichtssäle auch. Da hat man ja auch den Sitzungssaal an sich und dahinter ist dann immer so ein Kämmerchen, wo die Richter immer so rauskommen durch so eine kleine Tür. Das hat er sich anscheinend hier so ähnlich gedacht. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass so diese Idee von Gericht, wie das aufgebaut ist mit dem Sitzungssaal, eigentlich schon ganz ähnlich ist wie heute auch. Aber die Arbeitsweise ist eine ganz andere und das sieht man hier im Dachgeschoss. Da sind nämlich eigentlich diese kleinen Zimmerchen, da sind sogar so kleine Kanonenofen aus Holz geschnitzt in den Ecken. Und diese kleinen Zimmerchen, das ist eigentlich das, wo die juristische Arbeit passiert. Und die ist gar nicht im Sitzungssaal, wie wir das heute kennen, denn der Prozess war in der Zeit rein schriftlich. Das heißt, in der Sitzung, also Audienz hieß es damals auch, passt ja auch mit dem kaiserlichen Gericht, eine Audienz beim Kaiser und so. Und da war das dann so, dass in der Audienz nur die Schriftstücke übergeben wurden. Also da wurden zwar die Parteien aufgerufen und so, die mussten aber gar nicht selber hinkommen, sondern da reichte der Prokurator, also der Anwalt. Und der hat dann einfach nur gesagt, in der Sache Hessen gegen Thüringen übergebe ich folgendes Schriftstück. Das wurde aufgeschrieben und das war's dann. Also es wurde gar nicht debattiert dazu, sondern die Audienz war das Zeremoniell, die Förderbühne. Und die eigentliche Arbeit war auf der Hinterbühne, nämlich ein Stockwerk drüber in diesem kleinen Dachkämmerchen. Da war nämlich die Senatssitzungszimmer drin. Das hat man in Karlsruhe heute auch noch, diese Senatsstruktur. Also 4 bis 8 Richter kommen da zusammen für einen Fall plus Anwälte und noch ein paar Schreibkräfte. Und die haben dann alles beraten, was heute eigentlich in der Gerichtsverhandlung passiert. Also da wurden zum Beispiel besprochen, naja, nächste Woche sollten wir den Zeugen Müller vorladen in Hermannshausen und da müssen wir dann dahin fahren und wer befragt den und so und wie machen wir das alles. Und dann wurde dann 3 Wochen später gesagt, gut, die Zeugenaussage ist jetzt da, alles klar, was steht drin? Wie verfahren wir jetzt weiter? Was ist die Meinung des Anwalts dazu? Also die nächsten Schritte werden dann genau da beraten. Und die Senate sind aber nicht öffentlich. Also das kriegt man alles gar nicht mit, sondern das ist alles in der Audienz. Und hier kriegen wir dann auch wieder ein Überlieferungsproblem. Denn wir wissen, in den Akten kriegen wir die Schriftstücke zwar mitgeliefert, aber was die da besprechen im Senat, das wissen wir nicht. Und das kriegen wir nämlich nur mit, wenn wir rein zufällig Notizen haben von den Richtern, die da drin sitzen. Da ist die Forschung noch ziemlich jung und noch nicht so richtig weit und es gibt auch nicht so viele Notizen, vor allem auch keine Notizen, die man sehr gut lesen kann, sind eben Notizen. Das heißt, was im Senat passiert, ist für uns eigentlich bis heute eine Blackbox und das wissen wir einfach nicht. Und wir können nur aus den Akten sehen, was auf der Förderbühne passiert, welche Schriftstücke eingereicht werden, aber was da eigentlich dahinter steckt, wie die Argumentation jetzt im Einzelnen war, das kann man nur rekonstruieren in den meisten Fällen. Und das ist eben das Interessante, dass dieses Gericht eben auch viel mit zeremoniell funktioniert. Also es ist einfach ein anderes Verständnis von Prozessordnung, was wir heute haben, gerade auch, weil ja das Gericht für das ganze Reich zuständig war. Das heißt, es dauerte unheimlich lange, bis man überhaupt mal postalisch was zustellen kann oder eine Antwort bekommt. Das konnte Wochen dauern, weil man das ja eben alles zu Fuß oder mit Pferd machen musste. Und das heißt, das ist einfach eine ganz andere Zeitvorstellung. Und da konnte dann so ein Prozess auch gerne mal, selbst wenn es um einfache Grenzstreitigkeit ging, mal 10 Jahre dauern. Das war eigentlich ganz normal und üblich. Und gerade im Landfriedensrecht ist es eigentlich fast schon ganz gut, wenn der so lange dauert, der Prozess. Denn für die Zeit des Prozesses gibt es keine Gewalt. Das ist dann so ein Friedensmandat, was dann ausgesprochen wird. Und dann hat man sich Zeit verschafft und durch die Schwebe kann man dann sozusagen in der Zeit den eigentlichen Streit regeln und sich überlegen, worum geht's denn hier eigentlich. Aber diese ganzen Debatten, die kriegen wir eigentlich nicht wirklich mit, sondern nur ja über andere Überlieferungen. Und das ist eben das Interessante, dass eben Gerichtsverhandlungen, man muss sich das einfach komplett anders vorstellen in der Zeit. Und das zeigt dieses Gebäude einfach ganz schön. Und es ist auch sehr gut, dass wir dieses Gebäude noch haben, weil es das ja eben nie gab. Es wurde übrigens auch nicht gebaut, weil es sollte eigentlich da, wo die Hauptwache jetzt ist, da am Domplatz, wenn man so ein bisschen weiter Richtung Lotterhaus hochgeht, da wäre ein Grundstück frei gewesen, aber es hartete dann am Geld und an ja kommunalpolitischen Strukturen, die dann damit zu tun haben. Also das wurde da nicht gemacht. Da hatte dann auch der Rat was dagegen, weil das dann schon auch ein teurer Bau war und da waren dann auch die Bürger dann nicht unbedingt mit einverstanden, dass dann, ja, wie man das eben so kennt. Also das wurde leider nie gebaut und deswegen ist es eigentlich gut, dass wir dieses Modell immerhin noch haben, wo man das eben nochmal ganz schön zeigen kann.
Es blieb also weiterhin ein frommer Wunsch, dass das Reichskammergericht ein eigenes Zuhause bekam. Aber immerhin können wir heute noch nachvollziehen, was angedacht war. Und auch, dass zum Beispiel der Architekt Wiesenfeld eine sehr kenntnisreiche Vorstellung davon hatte, wie ein Gericht arbeitet. Und wie es vielleicht sogar noch besser hätte arbeiten können.
Tja, aber leider setzte sich diese schöne Idee letztlich nicht durch. Es bleibt eben dabei, dass es kaum jemand so schwer hat wie die Juristen.
Thank you. Jetzt haben wir einige Zeit über Gebäude, sogar über hypothetische Gebäude gesprochen. Aber auch ganz unabhängig davon lebte das Reichskammergericht ja über 100 Jahre mit der Stadt Wetzlar. Und umgekehrt. Wir haben schon gehört, dass das Gericht immer etwas rumgereicht wurde, streckenweise auch wirklich hastig umziehen musste. Wie lief es denn in Wetzlar so mit dem Zusammenleben von Reichsinstitution und Stadtgesellschaft?
Ja, man könnte vielleicht sagen, sowohl schlecht als auch recht. Sicherlich war die Auswahl als Gerichtssitz eine Aufwertung für die Stadt. Das relativ kleine Wetzlar spielte nun in der Liga der Städte mit, in der sich die Reichsstände bzw. deren Vertreter trafen und auseinandersetzten. Man zog damit natürlich ein vielfältiges Publikum an und diese Leute wollen essen, die wollen schlafen und einkaufen, die wollen flanieren. Und wir haben es gehört, man versprach sich dadurch ja ursprünglich auch einen Wirtschaftsaufschwung. Aber ganz so simpel ist es dann eben nicht.
Leider nein, denn in einer Stadt mit chronischem Platzmangel, einer Bevölkerung, die noch immer stark in der Landwirtschaft verwurzelt war und einem Gericht, das schon dem Namen nach hinter verschlossenen Türen tagte, muss gegenseitiges Verständnis erst einmal entstehen, sofern das überhaupt geschieht. Und auch der Hauptgrund, aus dem die Wetzlarer Entscheidungsträger sich um das Gericht bemüht hatten, entfiel schließlich, der große Aufschwung blieb aus.
Und dann stellt sich eben die Frage, was bekam Wetzlar darüber hinaus von seinem Gericht mit?
Die Untertanen, die in dem Reich gelebt haben in der frühen Neuzeit, die haben ja zum großen Teil in ihrem Leben nie was davon mitbekommen oder nie bewusst reflektiert, okay, ich wohne jetzt hier in einem Reich und einem politischen Verbund und ich bin Teil von einem Reichsgefüge als Untertan. Diese Idee hat man ja eigentlich in seinem Alltag nie so richtig zu spüren bekommen. Und diese Gebäudeidee kann man schon auch sagen, also da haben wir jetzt hier zum Beispiel auch den Adler im Giebel und so und diese Repräsentationsbalkone und so, also schon so Zeichen dafür, das ist jetzt hier ein Reichsgebäude. Und sowas hatte man eigentlich in der frühen Neuzeit nicht so wirklich. Also da hat sich schon im 18. Jahrhundert was gewandelt, indem man gesagt hat, wir müssen jetzt mal die Präsenz des Reichs noch mal ein bisschen stärker machen. Das war im 16. Jahrhundert noch mal anders, gerade auch durch Bauernkrieg, Konfessionalisierung und so, also durch diese Konfliktherde hat man vielleicht noch viel eher gemerkt, okay, es gibt also ein Reich und eine Reichspolitik, aber im 18. Jahrhundert hat man sich vielleicht dann doch eher entfremdet und gerade auch, wenn man sich überlegt, so in der Zeit waren ja auch schon die Aufklärungsideen präsent, die vielleicht auch Monarchie anders gedacht haben und so, und da hat man dann möglicherweise gedacht, wir müssen jetzt auch mal irgendwie was dagegen setzen und sagen, wir haben hier immer noch eine Monarchie und eine kaiserliche Regierung. Genau, aber da gab es natürlich dann auch in Wetzlar gerade auch die bürgerliche Gesellschaft, die dann auch mehr mitreden wollte und die dann gesagt hat, nee, den Prachtbau bekommt ihr jetzt nicht, weil wir haben euch schon die Grundstücke gegeben und ihr habt schon Steuererleichterungen und so, was wollt ihr denn noch? Also das ist auch so ein bisschen der Diskurs, der gerade in Wetzlar ist, gerade auch, weil es hier so eng ist. Also in Speyer ist nochmal was ganz anderes, auch topografisch, da sind nochmal die Leute nochmal anders strukturiert, aber in Wetzlar ist es ja im Grunde noch sehr agrarisch geprägt und dieses Großbürgerliche mit dem Bildungshintergrund, das gibt's ja eigentlich hier so nicht. Ist auch nochmal in Gießen was anderes, aber in Wetzlar war das schon auch so, dass hier auf einmal so eine große Reichsbehörde kommt in so eine provinzielle Lebensstrukturen und naja, dass dann eben auch viele Beharrungskräfte da waren und auch letztlich auch Verteilungskämpfe, muss man schon sagen. Also da gab's auch Konflikte und lange Zeit war es auch verpönt unter den Anwälten und Richtern mit Bürgerstöchtern sich zu verheiraten oder so. Wurde natürlich trotzdem gemacht, es gab auch viele uneheliche Kinder, aber auch da gibt es leider zu wenig Forschung dazu, weil das einfach total tabuisiert ist. Also da gibt es noch ganz viel zu machen, auch mit dieser Bürgertum-Gerichtspersonal-Beziehung hier. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, aber die Quellenlage ist da immer nicht so ganz einfach.
Wer also gerne an dieser Stelle die Forschung wieder ein bisschen voranbringen will, dem sei ein Gang nicht nach Canossa, sondern nach Wetzlar herzlich empfohlen. Und klar ist eben auch, es gab in vielerlei Hinsicht ein Miteinander, denn in einer eher kleinen Stadt kann man sich nicht konsequent aus dem Weg gehen, egal ob Vorschriften und Anstand das vorsehen oder nicht. Oft war es aber eben auch ein Nebeneinander und ja, eine gewisse Zurückhaltung mag geblieben sein.
Was man heute allerdings auch noch sehr schön im Museum nachvollziehen kann, ist die Verteilung von Gebäuden über die Stadt, die mit dem Gericht und seinen Angehörigen in der einen oder anderen Weise verbandelt waren. Rein örtlich gesehen war man mittendrin statt nur dabei, denn es gab kein Richter- oder Anwaltsviertel, was man extra angelegt hätte, sondern viele wohnten, oft mit ihren Familien, zur Miete hier und dort, teilweise verschiedene Prozessbeteiligte unter einem Dach. Das sorgte dann allerdings auch dafür, dass aus einem kurzen Dienstweg manchmal ein sehr, sehr kurzer wurde und so kam es auch zu Beschwerden über, naja, prozessrechtlich so nicht wirklich vorgesehene Absprachen.
Korruption.
Ja, Ja, das könnte, also, ja, wenn du es jetzt so hart ausdrückst, also, nee, es trifft schon ziemlich exakt. Und so kam es 1767 bis 76 unter anderem zur sogenannten großen Visitation, also einer übergeordneten Überprüfung, die unter anderem den Richter Papius sein Amt kostete. Sein prunkvolles Anwesen, das er sich hatte erbauen lassen, hat allerdings die Zeit überdauert und steht heute als Palais Papius mitten in der Altstadt neben dem Museum. Wie es finanziert worden sein mag, ja, das dürfte jetzt wohl durchaus durchgeschienen sein.
Aber für die meisten blieb es eben dabei, dass man zur Miete wohnte. Und was für die Richter und Anwälte galt, traf selbstredend auch auf die Praktikanten zu. Und es waren nicht wenige Prominente dabei oder zumindest solche, die es später einmal werden sollten.
Auch eine ganz spannende Randnotiz, dass der Freiherr von Stein, der ja dann unter anderem die preußischen Reformen vorangebracht hat, dass der Untermieter war als Praktikant bei dem Anwalt Hofmann. Also der Hofmann hat ihm dann sozusagen auch durch diese Mietverhältnisse dann auch dafür gesorgt, dass er möglicherweise eine Stelle bekommt oder hier und da mal Kontakte vermittelt und so. Und es war dann auch so, dass die Praktikanten, also Goethe oder auch andere junge Juristen, die danach im Studium als Praktikanten hier waren, die haben in der Regel bei Richtern oder Anwälten zur Miete gewohnt und bei denen eben auch im eigenen Arbeitszimmer mitgesessen am Schreibtisch und haben dann mit denen zusammen die Relationen und Gutachten geschrieben. Genau, da hat man also auch durch das hausliche Umfeld einfach schon ganz viel Karrierekapital angesammelt in der Zeit. Also das darf man halt eben auch nicht vergessen. Ja, Wetzlar ist im Grunde einfach ein Knotenpunkt für juristische Karrieren und ja, letztlich auch für viele, die später in Preußen den modernen Staat aufgebaut haben, die hatten eigentlich sehr oft eine Reichskammergerichtsvergangenheit. Das geben die dann in ihren Mieten dann immer nicht so gerne zu oder verschmähen diese Zeit so ein bisschen, so wie Goethe das auch gemacht hat, aber letztlich, die wären nicht da, wo sie gestanden hätten als Minister, wenn sie nicht hier in Wetzlar ein paar Monate verbracht hätten und da ihre Ausbildung gemacht hätten. Also wer als Jurist was werden wollte im 18. Jahrhundert, der musste eigentlich nach Wetzlar mindestens. Manche sind dann auch nach Wien oder Regensburg, also im Grunde die zentrale Orte des Reichs. Und das ist auch ganz spannend im 18. Jahrhundert, dass da so diese Idee aufkommt, wenn du Karriere machen willst, dann musst du auch mobil sein und dann musst du auch verschiedene Stationen gemacht haben. Das war im 16. Jahrhundert noch ein bisschen anders, einfach weil es auch in der Zeit noch nicht so viele Juristen überhaupt gab. Aber im 18. Jahrhundert, da gab es generell mehr Bevölkerung im Reich. Familien hatten auch mehr Söhne und gerade die adligen Familien, die haben dann ihre dritten oder vierten Söhne auch mal gerne als Juristen untergebracht, weil die dann nicht mehr so viel Land übrig hatten durch die Erbteilung. Also so gab es einfach auch sehr viele Juristen und diejenigen, die dann eben besonders Karriere machen wollten, die waren im Grunde eigentlich immer in Wetzlar im 18. Jahrhundert.
Karrieresprungbrett Wetzlar. So. Da hat der eine oder andere dann gerne etwas unter den Scheffel gestellt, aber auch der gute Goethe wird am Ende vielleicht doch mehr von Wetzlar profitiert haben, als er zugeben wollte. Und deswegen hören wir noch ein letztes Mal bei Lena rein, nicht beim Gang durch die Instanzen, sondern durch die Hall of Fame, wer da alles so zu sehen ist.
Die berühmten Juristen, die dann später den preußischen Staat aufgebaut haben, zum Beispiel hier Freiherr von Stein oder auch Freiherr von Hardenberg, Samuel von Kukeji, also sozusagen alle die letztlich ja im preußischen Staat wichtige Juristen waren, die hatten alle Wetzlarer Stationen hier oder auch spätere berühmte Juraprofessoren, Savigny zum Beispiel auch ganz bekannt, die hatten hier alle Stationen und dieser Raum soll auch so ein bisschen zeigen, dass Wetzlar einfach ein Karriereknotenpunkt war für einfach ganz viele Juristengenerationen. Vor allem auch im 18. Jahrhundert, wo eben auch der Arbeitsmarkt auch mal ein bisschen angespannter war für Juristen und wo sich auch viele Institutionen, die wir heute kennen, ausgebildet hatten, zum Beispiel in Preußen diese modernen Verwaltungsstrukturen, die wir da haben. Wenn man auch in Preußen hoher Verwaltungsbeamter sein wollte oder Ministerkarriere anstreben wollte, dann musste man im Prinzip auch am Reichskammergericht mal hier gewesen sein, denn im rechtswissenschaftlichen Studium war es eigentlich bis in 1750er Jahre wurde das Reichskammergericht und die Prozessordnung da eigentlich gar nicht thematisiert. Das heißt, wenn man darüber was lernen wollte, musste man eigentlich Praktikum machen an den Institutionen selber und das hat sich erst um die 1750er Jahre so ein bisschen verändert, da war Göttingen der Vorreiter. Lustigerweise ist dann eben auch in der Zeit kommt es gleichzeitig auf, dass die Juravorlesungen auf Deutsch sind. Vorher war es alles auf Latein. Das heißt, man musste eigentlich, um eine bestimmte Stufe zu erreichen in der Karriere, vor Ort sein, um das alles zu lernen. Denn die Prozessordnung war hier auch ganz anders als zum Beispiel im Gericht in Landshut oder so, wo man dann jetzt herkommt. Also da hat man auf den unteren Ebenen zum Beispiel viel mehr Mündlichkeit, da wurden die Akten anders geführt und diese Gutachten, dieser Gutachtenstil, der war hier ein ganz anderer als in unteren Ebenen auch. Spannend ist auch, dass in heutigen juristischen Lehrwerken fürs Referendariat, für das Assessorexamen, werden teilweise noch diese Gutachtengrundsätze, die hier auch unterrichtet wurden, in Teilen auch übernommen. Also es kommt da teilweise her. Dieser Raum soll einfach zeigen, dass das Reichskammergericht für unser modernes Justizsystem ganz, ganz entscheidend war, aber leider eben auch sehr schnell vergessen wurde nach 1806. Und damit, ja, hat auch vor allem der Herr hier an der Wand zu tun, auch ein bisschen, nämlich Goethe. Der war ja als Praktikant hier auch. Wir haben hier so ein Bild von ihm als jungen Mann und daneben haben wir eine Seite aus der Praktikantenmatrikel. Das ist im Grunde wie bei Universitäten auch ein Verzeichnis von Namen von Praktikanten, die hier eben waren. Also es war dann irgendwann 1672 wurde es vorgeschrieben, dass man Praktikum machen musste hier, wenn man eine bestimmte Karrierestufe erreichen wollte. Und so wissen wir heute von über 1700 Praktikanten am Reichskammergericht, die hier gearbeitet haben im 18. Jahrhundert. Und die haben sich hier in so eine Liste eingetragen. Also man sieht hier die vollständigen Namen von den Personen. Die haben sich das selber, haben sie ihren Namen eingetragen, also alles handschriftlich. Und ganz unten hier auf dem Blatt, auf der Nummer 956, finden wir dann Johann Wolfgang Goethe von Frankfurt am Main, 1772 im Mai. Da hat er sich eben eingeschrieben, eigenhändig. Und ja, im September ist er ja dann bekanntlich wieder abgereist. Das sind so diese Spuren, die wir von Goethe hier als Praktikanten haben. Interessant ist, wenn man in Goethes Biografie ein bisschen liest, also er hat ja dann später eine Götz von Berliching veröffentlicht und als er so sich dran erinnert, wie das so war, er ist ja dann ein Jahr früher, hat er ja das Doktorexamen nur mit Rite bestanden und da hat der Vater ihn ja dann nach Wetzlar geschickt und da hat er dann in seinen Dichtungen und Wahrheiten über diese Zeit geschrieben, dass er jetzt nach Wetzlar muss und dass er das, ja, dass er damit ein bisschen hadert, dass er das eigentlich gar nicht so gerne möchte. Aber er findet es gut, weil er diese Zeit auch als Recherchezeit nutzen kann. Also er hat eigentlich von vornherein gesagt, ich möchte ans Reichskammergericht, weil ich hier ein bisschen was drüber lernen kann über die Ursprünge des Landfriedens und die Verfassungsordnung. Und hier wollte er eigentlich im Grunde Recherche machen für seinen Götz von Berliching, hat er eben auch gemacht. Das war sozusagen so eine, ja, literarische Fortbildungsreise. Eigentlich hätte er als Praktikant in Vorlesung sitzen müssen und auch bei den Richtern selber im Arbeitszimmer den Gutachtenstil üben. Wie oft er das gemacht hat, wissen wir leider nicht. Aber naja, offenbar hat er ja an dem Götz ganz gut gearbeitet und hat er dann auch fertig gemacht, die Recherche. Also das hat er dann dafür genutzt und vielleicht auch mal für ein paar andere Sachen. Der Rest ist ja dann Geschichte so. Aber das ist dann, über das Reichskammergericht wissen wir eigentlich heute vor allem über die Erinnerungen von Goethe, der ja leider auch über die Institution nicht so viele gute Worte verloren hat. Und das Ironische ist ja dann eigentlich, dass dieses Museum ohne Goethes Zeit hier wahrscheinlich nicht geben würde, weil einfach die Geschichtsschreibung das dann vergessen hätte oder irgendwie zu den Akten gelegt. Und dadurch, dass Goethe diese Station hier hatte, wurde überhaupt mal drüber nachgedacht, ja, was hier eigentlich alles so war. Und deswegen ist Goethe nicht unbedingt eine gute Werbefigur für das Reichskammergericht, aber eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir heute hier ein Museum haben können. Ja, Goethe war jetzt auch nicht wirklich ein guter Jurist, aber das ist ja für die Literaturwelt vielleicht auch ganz gut so, dass er nicht so gut in Jura war. Und ja, das soll auch so ein bisschen, ja, diese Problematik darstellen, dass gerade im 19. Jahrhundert in der preußischen Geschichtsschreibung das Reichskammergericht eigentlich ganz schlecht bewertet wurde, beziehungsweise gar nicht erst erwähnt wurde. Und man hat dann eben auch gesagt, das war so vor allem die Quintessenz, dass diese langen Prozesse, die schriftlichen Prozesse, dass es ja alles so ineffizient war und dass es keine Entscheidungen gab und das alles ging alles viel zu langsam und so. Also das war so die Kritik daran. Und da wollte man dann eben was Neues. Dann hat man dann eben ganz viel die Mündlichkeit wieder, ja, als Element hervorgehoben und so. Und ja, da war im Grunde alles Wissen von dem Reichsprozess hier eigentlich vergessen. Was eigentlich schade ist, weil die Rolle des Reichskammergerichts für den Frieden im Reich, die wurde eigentlich erst in den 1980er Jahren wieder von der Forschung aufgegriffen, so richtig. Weil in der Zeit gab es dann ein großes Forschungsprojekt, da hat man die Akten erstmal verzeichnet, ab 1979. Und die Akten vom Reichskammergericht wurden jetzt dann katalogisiert. Es sind jetzt fast alle Archive fertig. Es gibt heute ungefähr 80.000 Reichskammergerichtsakten in ganz Deutschland, davon allein 16.000 in München. Und diese ganzen Akten zu finden und zu recherchieren und zu katalogisieren, das hat jetzt dann ungefähr 40 Jahre gedauert. Das ist jetzt fertig. Ja, viele fragen dann auch immer, ja, wann ist es denn jetzt mal digitalisiert? Das wird nie passieren, weil das ist zu teuer. Ja, genau. Also das ist dann so der Stand. Also die Forschung zum Reichskammergericht ist eigentlich noch ganz jung, weil man die Akten einfach ganz lange nicht hatte. Aber was wir eben, also das ist auch so ein bisschen das Kind der 80er Jahre, auch so die Geschichte von Aufrüstung und Kalter Krieg, also die Idee von, wir haben jetzt hier Frieden durch Recht und wir haben rechtsverbindliche Verfahren, wie man gewaltsame Konflikte eindämmen kann oder auch überhaupt erst verhindern kann. Das ist eigentlich so das, was die Forschung interessiert hat in den 80er Jahren und was auch für uns heute ganz, ganz wichtig ist. Und was ich auch immer als Message wichtig finde, hervorzuheben, ist, dass der lange Prozess für die Friedenssicherung vielleicht viel besser ist als eine schnelle Entscheidung.
Und so können wir festhalten, Tausende und Abertausende von Akten liegen uns heute zum Reichskammergericht vor, was natürlich ein großer Schatz ist. Aber sie sind verteilt, zwar mittlerweile vernünftig katalogisiert, aber eben nicht digitalisiert und so bleiben doch noch einige Fragen offen.
Umgekehrt bedeutet das aber natürlich auch, dass es hier noch reichlich Raum für weitere Forschung gibt. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Anreize geschaffen heute, denn mittlerweile wissen wir zwar einiges, gerade über die Wetzlarer Zeit, aber in gewisser Weise bleibt es Stückwerk. Und gerade aus der Herzkammer des Gerichtsgeschehens, den Prozessen, gibt es eben nach wie vor nur sehr begrenzte Anhaltspunkte, weil hauptsächlich schriftlich verhandelt wurde und deswegen gerade die Richter die Außenwelt nur sehr selten daran teilhaben ließen, wie sie zu einer Entscheidung gelangt waren.
Einerseits das und andererseits wird das Reichskammergericht ja von vielen Zeitzeugen und in den über 150 Jahren nach seinem Ende eher ungnädig betrachtet. Und wo Aufmerksamkeit und Interesse fehlen, da fehlen oft auch die weiteren Mittel zur Forschung. Es mag also auch durchaus sein, dass durch diese, sagen wir mal, Befassungslücke im Großteil des 19. und 20. Jahrhunderts einiges an Wissen über das RKG verloren gegangen ist oder jedenfalls wieder mühsam zutage gefördert werden muss.
Da stellt sich ja zum Schluss doch etwas die Frage, was bleibt vom Reichskammergericht?
Abgesehen von den 80.000 Akten.
Abgesehen von den 80.000 Akten und den Gebäuderelikten beziehungsweise Verflechtungen im Wetzlarer Stadtbild. Aber doch die Frage noch, sei mir erlaubt, war es ein behäbiger, bürokratischer Dinosaurier, den irgendwie alle brauchten, aber niemand so wirklich haben wollte? Oder war es doch ein Vorreiter für die Rolle einer starken Justiz, für die Rechte des Einzelnen und für eine Verteilung der staatlichen Gewalt?
Ich denke tatsächlich, man kann da aus vollem Herzen zu beidem Ja sagen. Ist aber natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung. Das Reichskammergericht war mit Sicherheit eine große Errungenschaft, denn als es 1495 aus der Taufe gehoben wurde, lebten die Menschen noch in einer Welt, die mit Bürgerrechten und Gewaltenteilung nicht wirklich etwas zu tun hatte. Und doch ermöglichte das Gericht für Fürsten und Untertanen in gewisser Weise und in geordneten Bahnen einen Zugang zu ihrem Recht. Und das blieb so, bis es mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches seine Arbeit einstellte, das RKG.
Ja, zu unterstreichen ist sicher auch seine Beständigkeit. Zwar musste es sich immer wieder ein neues Zuhause suchen und fand es auch möglicherweise nie so gänzlich, aber als Institution prägte es das Reich über 300 Jahre mit. Also das muss man sich schon auch so ein bisschen auf der Zunge zergehen, über welche Zeiträume wir bei dieser Institution sprechen. Und vielleicht ist diese Folge deshalb auch ein kleines bisschen länger geworden. Das nur so zwischendurch.
Vielleicht.
Aber ich sag mal, dieses lange Bestehen dieser Institution schaffte natürlich in gewisser Weise auch Vertrauen in die Justiz. Es war beständig. Und zwar mit der Zeit in allen deutschen Ländern, über die Konfessionen hinweg und durch Aufstände, lange Kriege, Revolutionen hindurch. Aber, Felix, du hattest ja auch die Schattenseiten nicht ausgelassen.
Ich denke, das darf man auch nicht. Also man kann sicherlich zu Beginn mal sagen, die Wahrung des Landfriedens ist natürlich eine feine Sache, aber das Reichskammergericht bestand ja beispielsweise auch während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo jetzt bekanntermaßen auf deutschem Boden der Landfrieden nicht wirklich gewahrt werden konnte. Das nur mal so als Beispiel. Also es macht natürlich auch nicht ein Gericht an sich alles. Und diese schriftlichen Verfahren, ja, um jetzt nochmal den Bogen zum Banalen zurückzuschlagen, diese schriftlichen Verfahren hinter verschlossenen Türen entsprechen eben heute auch gar nicht mehr dem Anspruch, den wir an ein Gerichtsverfahren haben, mit ganz wenigen Ausnahmen. Denn also dann auch die fast schon biblische Prozessdauer. Sicher ist die Rolle des Reichskammergerichts, also wie gerade gesagt, für den Frieden im Reich nicht kleinzureden, aber es wurde eben auch viel Frieden durch aufschiebende Wirkung entfaltet, also nicht immer durch klärende Urteile. Ich denke, am Ende muss eine Justiz eben auch klar sichtbar sein und sich erklären, damit sie in ihrer Stadt und der Gesellschaft insgesamt akzeptiert wird.
Ja, also damit kann man eigentlich diese Akte auch erstmal schließen, würde ich sagen.
So sei es. Damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angelangt. Und dabei wollen wir erstmal einen riesengroßen Dank an Lena Frewer aussprechen, die uns nicht nur in Wetzlar willkommen geheißen, sondern uns auch so großartig und kenntnisreich im Reichskammergerichtsmuseum herumgeführt hat. Liebe Lena, besten Dank an dich.
Und damit auch nochmal zum Vermerken, fahrt gerne nach Wetzlar und schaut euch das Museum an. Es liegt mitten in der Altstadt und ist also sehr schön mit einem Ausflug nach Wetzlar zu verbinden. Und wie Lena uns verraten hat, die Ausstellung soll in näherer Zukunft wieder modernisiert und auch auf den neuesten Stand gebracht werden. Tatsächlich werden hier bei verschiedenen Aufgaben auch noch helfende Hände gesucht. Meldet euch also bei Interesse gerne mal bei der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung in, na klar, Wetzlar. Die Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung. Reichskammergerichtsforschung ist übrigens auch ein schönes Wort, muss ich sagen.
Das auch. Wenn man das beim Scrabble legt, hat man auch gewonnen. Eigentlich.
Ganz genau. Also ganz liebe Grüße auch nach Wetzlar an diese Stelle.
Wie immer stellen wir euch außerdem auf Instagram noch einiges an Bildmaterial zur Verfügung. Unter anderem könnt ihr euch mal selbst das Architekturmodell angucken, über das wir heute so viel gesprochen haben. Ihr findet uns, wie stets, unter @history_podcast. Weitere Links, unsere Quellen und Literatur packen wir wie immer in unsere Shownotes.
Ja, über Insta sind wir natürlich auch stets erreichbar oder auch per Mail an kontakt@history.de oder, und das wird jetzt für viele überraschend kommen, über das Kontaktformular auf unserer Website, die da lautet
www.history.de. Wir würden uns sehr freuen, an euren Erlebnissen teilzuhaben. Und ebenso freuen wir uns über jedwedes Feedback zum Podcast und natürlich über eine gute Bewertung auf den jeweiligen Plattformen, auf denen ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt.
Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine nette Bewertung auf der jeweiligen Plattform und erzählt's weiter. Und wenn's euch nicht gefallen hat, erzählt's uns. Wir verraten's sicher keinem. Und in diesem Sinne macht's schön gut, bleibt schick gesund und bis zum nächsten Mal bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast. Und dann würde ich sagen, die Sitzung ist geschlossen.
Das denke ich auch. Und tschüss.
Und tschüss. Aber für die meisten blieb es eben dabei, dass man zur Vite...
Sag mal. Zur Vite monte.
Junge!
Drehen wir jetzt alles rum? Mutengag.
Das ist aber auch scheiße, wenn man die Wegstaben verbuchselt.
Mag.
So.